Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martinas Plauderstunde kurz und gut von und mit mir, Martina Frege-Febier. Ich habe heute einen Promi zu Gast. Also, er ist für mich schon fast ein Fernsehstar. Sagen wir es mal so, seit 2013 gehört er fest zum Team der Händler in der Sendereihe Bares für Rares. Da ist er mit verhältnismäßig jungen Jahren eingestiegen. Seines Zeichens ist er Schmuck- und Antiquitätenhändler. Und ich bin natürlich neugierig. Ja, wie kommt man denn da überhaupt rein? Und wie kommt man überhaupt dazu, als junger Mensch sich für diese tollen Sachen so zu interessieren? Und jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich ihn ankündigen darf. Herzlich willkommen, Fabian Karl, hier im Stadtradio Göttingen.
Ja, wunderbar. Hallo.
Ich freue mich total.
Weißt du, die Frage ist nicht, wie kommt man da rein, sondern wie kommt man da wieder raus? Wenn man einmal mit Antiquitäten anfängt und das dann irgendwie sozusagen mit der Buttermilch aufgesogen hat, dann ist es ganz schwer, damit wieder aufzuhören.
Bravo, du hast mir genau das richtige Stichwort geliefert, weil irgendwie ist das tatsächlich bei euch in der Familie ja fest verankert, denn dein Vater ist ja auch Antiquitätenhändler, der hat aber, glaube ich, seinen Schwerpunkt eher auf Münzen und Antiquitäten, ne? Oder?
Auch, ja.
Oder
wir machen alle
eigentlich
alles.
Macht ihr alle alles.
Ja, wir kennen uns alle mit allem etwas aus und wissen genau Bescheid, wenn es um schöne Artikel geht.
Ja, du hast ja auch noch einen Bruder, ist der da auch noch mit ihm?
Ja.
Also
ja.
Alle.
Der hat einen Abstecher in die Gastronomie gemacht,
ja.
Aber ist jetzt auch Antiquitätenhändler.
Ihr seid alle infiziert.
Ja.
Und du warst schon so früh infiziert, dass du gesagt hast, Leute, also diese Schule, die geht mir sowas von auf den Sack. Ich probiere mich doch einfach mal aus, mit nur 17 Jahren, mal eben nach Berlin. Und ja. Hast da schon mal die erste Runde für dich, so eine Galerie? Hast du da eine Galerie gehabt?
Das stimmt, sowas? Ja. Also ein Antiquitätenladen.
Ja.
Ein Antiquitätengeschäft.
Mit
auf dem Kurfürstendamm.
Man, ne? Muss ja. Man sich mal so ja. Auf der Zunge und in den Ohren zergehen.
Auch mit Ware von meinem Vater
ja.
Und natürlich mit Unterstützung von ja, den ja. Eltern. Mit 17 ja, ja. Irgendwie ja, was zu noch. Reißen ist schwer.
Ja.
Habe ich dann auch gemerkt. Wir haben dann wirklich nach ein paar Monaten auch die Segel streichen müssen.
Ja.
Weil Berlin ist auch ein hartes Pflaster.
So.
Da gibt es sehr, sehr viel und die Konkurrenz ist groß.
Ja.
Ich war damals auch noch nicht bekannt und da haben wir dann doch wieder gesagt, okay, wir gehen wieder zurück nach Thüringen und machen das in unserem, also meine Eltern haben ein Schloss.
Mhm.
Wir haben dann die Galerie im Schloss eröffnet
Mhm. Und
dann kam auch schon sehr schnell die Sendung.
Schloss, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, aber das,
nur mal,
man stellt sich das immer luxuriöser vor,
nur mal so
vor,
sagen,
glaub ich.
Das Ganze heißt Schloss Brandenstein und ist in Thüringen.
Genau.
Das habt ihr irgendwann
2000.
Entdeckt?
Im Jahr 2000 hat das mein Vater gekauft,
ja.
Weil er oder meine Eltern sind leidenschaftliche Denkmalpfleger.
Ah.
Und das Schloss hatte zwar ein neues Dach bekommen von der Stadt Ranis,
ja.
Die hat das saniert, aber der Rest war im absolut baufälligen Zustand.
Ach du Schande.
Ja, und ja. Da konnte er nicht zugucken, wie das verfällt.
Ja.
Ist wirklich ein Kleinod in Thüringen, mitten im Zechsteinriff oder auf einem Zechsteinriff liegt dieses wunderschöne Barockschloss,
ja.
Inmitten von Natur,
wild,
nichts drumherum.
Also wild romantisch.
Ist total romantisch. Ab vom Schuss, aber
ja.
Total romantisch.
Naja, also wenn es so mittendrin, gut.
Ja, man hat eine ganz, ganz tolle Aussicht, auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Aber es war auch viel Arbeit.
Das
also ich glaube, man stellt sich immer vor, so ja, der Prinz auf dem weißen Pferd und was weiß ich. So ist es nicht. Es ist Riesenbaustelle. Es war,
ja.
Hat Spaß gemacht, dort groß zu werden.
Ja.
Und da auch, also es ist eine sehr belebte Kindheit auf jeden Fall, die man da mitmachen kann.
Weil du auf einer Dauerbaustelle groß
ja.
Geworden bist.
Und man muss da auch immer mit anpacken. Also da gibt es immer was zu tun, auch für kleine Hände.
So, ja, aber so lernt man natürlich auch eine Menge.
Ja.
Ja, das muss man ja mal dazu sagen. Also nur so lernt man, wie man Dinge restauriert, wie man Dinge wertschätzt.
Genau.
Ja?
Ja.
Indem man eben wirklich von klein auf damit groß wird.
So ist es. Also bei uns gab es ja sogar eine Möbelrestaurierungswerkstatt.
Oh, wie schön.
Ja, und da habe ich auch Praktikum gemacht und bin dann eben auch mit dem Restauratorenhandwerk vertraut geworden, sozusagen.
Ja, ja.
Habe mich dann doch aber für einen Händler entschieden, weil, ja, ich will nicht sagen, dass ich zwei linke Hände habe, aber zwei linke Füße vielleicht.
Also man muss ja auch nicht alles können. Man muss nur wissen, wen man denn dann zur Not fragen kann.
Das ist richtig, so, genau. Das hat mein Biologielehrer schon gesagt.
Jetzt ist es so, also ich hab's ja in der Anmoderation verraten, dass du seit 2013 schon regelmäßig eigentlich bei Bares für Rares zu sehen bist.
Ja.
Jetzt frage ich mich, wie kommt man da so rein, so ins Fernsehen?
Also es war nie mein Ziel, ins Fernsehen zu gehen. Mhm. Ich habe das nie als Ziel anerkannt oder wollte das unbedingt oder habe das angestrebt.
Ja.
Das kam eher durch Antikmarktbesuche, die ich ja schon seit ich 5 bin, gehe ich mit meinem Vater auf den Flohmarkt.
Wahnsinn.
Wir handeln, wir verkaufen. Natürlich als 5-Jähriger habe ich das noch nicht so intensiv gemacht wie später.
Ja.
Aber eigentlich war das ein ganz normaler Tag und plötzlich kam ein Kamerateam auf uns zu und wollte meinen Vater für die Sendung casten. Die haben in ganz Deutschland geschaut, ob sie in Geschäften, auf Antikmärkten, in Messen und so weiter Leute finden, die interessant sind für die Sendung.
Ja.
Und dann haben die uns ganz kurz erklärt, um was es geht. Ich habe in dem Moment den Laden geschmissen und habe verkauft und mein Vater hat da ein Interview gegeben und hat sich kurz vorgestellt und die haben dann aber immer schon zu mir geguckt und ich sah ja auch total interessant aus. Ich war ja 21, ich hatte abrasierte Haare auf der einen Seite, lange Haare auf der anderen, bunt gefärbt, Tattoos, Piercings, das volle Programm. Und stehe da aber auf dem Trödelmarkt und verkaufe Antiquitäten.
Ja.
Das fanden die dann so spannend, dass die mich kurzerhand auch gefragt haben, ob ich mal Lust hätte, vielleicht für die Sendung mich in den Ring zu werfen.
Ja.
Und haben mich dann auch nochmal gecastet sozusagen. Ich war komplett aufgeregt, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich war noch nie vor der Kamera, ich habe noch nie irgendwo was freigesprochen, sage ich mal.
Ja.
Und habe dann so ein paar Sätze in die Kamera gestammelt. Ja. Das hat aber tatsächlich dazu geführt, dass ich dann bei Bares für Rares anfangen durfte.
Also gut, also auch mit Stammeln kann man was werden.
Ja, genau. Mein Vater war überhaupt nicht traurig, weil das ist natürlich auch eine Entscheidung, ins Fernsehen zu gehen.
Ja.
Mir war das damals überhaupt nicht bewusst, was das bedeuten kann.
Ja.
Aber er hat dann auch sehr schnell gemerkt, was da noch so dazu gehört und ist heute froh, dass ich es geworden bin. Und ich bin genauso froh, dass ich es geworden bin. Also sind wir alle beide glücklich.
Kannst du noch durch die Straßen gehen, ohne dass man dich erkennt?
Schwierig.
Siehst du?
Schwierig. Also mittlerweile, das war jetzt gerade seit letztem Jahr, habe ich angefangen, mir auch oft eine Cappy aufzuziehen, eine dicke Hornbrille aufzusetzen,
ein bisschen,
damit ich durch die Stadt gehen kann und dann einfach unbehelligt irgendwie meiner Wege gehen kann.
Ja.
Das funktioniert sehr gut. Ansonsten ist es mal so, aber man wird oft erkannt und mittlerweile auch schon allein nur an der Stimme.
Ja.
Ja, also wenn ich dann in Vollverkleidung hinkomme, letztens war ich in einem Geschäft, habe mich umgeschaut, keinen hat es interessiert und dann habe ich 3 Sätze gesprochen und die gucken mich alle mit großen Augen an und sagen, sie sind doch der von Bares für Rares. Das ist natürlich auch cool. Also das ist schon, dann glaube ich, das ist so der Moment, wo man sagen kann, das ist wirklich gesetzt. Hui. Man ist so in Deutschland gesetzt, wenn man an der Stimme erkannt wird.
Ich hab's geschafft, kannst du mal sagen.
Richtig schön ist das.
Oh, sehr cool.
Ich freue mich, dass das so viele Menschen anspricht und dass es so viele Fans gibt, die sich dafür interessieren.
Ja. Naja, es ist ja, letztendlich ist es ja auch ganz, ist es ja auch spannend, weil jeder hat ja vielleicht irgendwo, vielleicht von Oma oder der Uroma oder von irgendwem ein Schätzchen irgendwo rumliegen.
So ist es.
Oder hat sowieso ein Herz dafür oder. Also es gibt ja immer 1000 Geschichten, warum, wieso, weshalb man an irgendetwas drangekommen ist. Mhm.
Ich staune immer, wie viel noch erhalten ist.
Oder?
Nach 2 Weltkriegen.
So.
Das ist schon enorm, was die Deutschen auch für eine Vielfalt an Kunst geschaffen haben, die man heute noch handeln kann.
Ja.
Und es ist ja nicht nur deutsche Kunst, die man hier findet, sondern auch die Franzosen, die haben ganz tolle Sachen gemacht.
Ja.
Und ich glaube, in Deutschland treffen sich ganz viele Kulturen, auch im Antikhandelbereich.
Ja.
Ja.
So, also, da sind wir nämlich jetzt schon so bei so einem Thema, da muss ich ja mal tiefer nachbohren, ne? Also, wenn du jetzt so sagst, also wir handeln ja damit. Das heißt, wenn ich denn dann im Fernsehen gucke und sehe, die haben da, weiß ich nicht, eine schöne Uhr gekauft oder so, die nehmt ihr ja nicht mit nach Hause, um sie euch selber umzumachen, sondern letztendlich geht's ja darum, sie auch weiter zu verkaufen.
Ja.
Das heißt, der Markt tatsächlich ist da, dass auch die Leute sagen, ich möchte gerne so ein Schätzchen, was der andere abgeben möchte, warum auch immer. Da habe ich Interesse dran, das möchte ich erwerben.
Der Markt ist nach wie vor da. definitiv. Toll. Der war toll. Schon mal stärker. Wir waren ja. In den 80er, 90er Jahren. Das war so die absolute Hochzeit der Antiquitäten.
Ja.
Da wollte jeder sich mit Barockmöbeln, Klassizismus, Biedermeier, was auch immer einrichten.
Ja.
Das hat sich so ein bisschen gewandelt, aber nach wie vor geht immer noch alles. Es kommt immer darauf an, welcher Preis oder welchem Trend es gerade folgt. Also heute sind zum Beispiel die 60er Jahre, dänisches Design, das wird hoch gehandelt. Da hat mein Vater früher gesagt, das hat er auf dem Sperrmüll gestellt. Das hat keinen interessiert. Aber heute ist es wahnsinnig hoch bezahlt. Dafür sind Barockmöbel zum Beispiel wieder etwas zurückgegangen, wo man sagt, die kriegt man heute nicht mehr ganz so gut los. Aber nach wie vor geht auf dem Antikmarkt alles.
Also eigentlich gibt es so für jedes Objekt irgendwo auf der Welt einen, den es interessiert und der es gerne haben möchte.
Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich manchmal auf Antikmärkten bin oder auch gerade auf Trödelmärkten, dann haben da Leute einen Stand, wo ich sage, es gibt wirklich für jeden Menschen irgendwie, oder man kann irgendwie alles verkaufen, habe ich das Gefühl. Ich schaue schon jetzt selektiver hin, weil wir natürlich auch mit Ware bombardiert werden, weil man so bekannt ist.
Ja.
Na, da kann man wirklich nicht mehr alles machen, das sprengt den Rahmen.
Ja.
Aber nach wie vor geht richtig viel.
Ja. Wahnsinn. Also das ist ja, wir hatten ja vorhin über euer Schloss gesprochen. Macht ihr den Verkauf dann dort oder habt ihr andere Verkaufsräume irgendwo, wo ihr dann
Das hat sich zum Beispiel sehr, sehr stark gewandelt. Also mein Vater hat früher ein Antikgeschäft gehabt auf dem Dorf. Ich bin ja groß geworden eigentlich in einem Dreiseiten-Umgebindehof, also ein Fachwerkhof. Ja, da bin ich wirklich groß geworden, bis ich 15 war.
Ja.
Und das war ganz abgelegen, auch in Thüringen, 20 Kilometer entfernt vom Schloss.
Ja.
Und da hat er ein Antiquitätengeschäft gehabt und hat einfach nur einen kleinen Aufsteller an der Straße gehabt. Und es hat gereicht, um diesen Hof zu sanieren, uns durchzufüttern und so weiter. Da kamen Leute gepilgert sozusagen und haben nach Antiquitäten gesucht.
Ja.
Das ist heute leider nicht mehr so. Selbst mit dem Schloss und selbst mit der Bekanntheit kommen die Leute gerne zu uns, aber um etwas zu bringen. Also wir machen da Schätztage.
Alles klar.
Genauso wie wir es jetzt auch in Göttingen gemacht haben.
Genau.
Machen wir Schätztage und da bringen die Leute sehr viele Sachen, kaufen auch manchmal was, aber der Verkauf geht eigentlich eher auf Messen für uns. Wir gehen dann gezielt auf Messen, dann kommt da ein geballtes Publikum, dann merkst du, dass Zug drauf ist oder im Internet. Das ist, man muss
also
heute,
das ist es.
Man muss heute globaler denken, sage ich mal, auf jeden Fall. Und mehr Leute ansprechen, um was loszuwerden. Das ist nicht mehr so, dass
habt
es
ihr,
auch im Land
habt ihr da auch sozusagen so euren Stamm, die dann bei euch auch schon immer gucken auf der Homepage, oh, die haben da, oh, das interessiert.
Auf jeden Fall.
Das ist was.
Ja, das haben wir auf jeden Fall. Also so Stammkundschaft und Wiederholungstäter gibt's immer wieder.
Ja, aber umso schöner, dass es dich tatsächlich auch hier eben nach Göttingen verschlagen hat, um dich eben auch mal zwei Tage den Göttingern und denen drumherum widmest und sagst, wer es jetzt gelesen hat und wer es mitgekriegt hat, der soll doch vorbeikommen und der darf dann mal seine Schätzchen schätzen lassen.
Genau.
Ich finde, das ist ganz was Besonderes.
Und ja, wir schränken das auch nicht ein.
Dass
man also sagt, nur spezielle Sachen oder sowas, es soll jeder bringen, egal ob er was verkaufen möchte oder, soll ich es nochmal sagen, weil ich habe gesagt,
bringen. Alles gut.
Nee? Okay.
Süß, ne?
Ja.
Wir hier wieder. Nein, also, die Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir die Sendung aufzeichnen.
Okay.
Und deshalb darfst du ruhig so sprechen.
Sehr gut. Also bei so Schätztagen ist es wirklich egal, was die Leute bringen.
Ja.
Und wir schauen uns alles an, ob das jetzt wertvoll ist oder nicht. Das ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist mir, dass alle Menschen erstmal erfahren, was ist das, wie alt ist es, wo kommt es her, hat es eine Geschichte, eine spezielle und was ist es dann gegebenenfalls auch wert.
Ja.
Natürlich freue ich mich über jedes Stück, das ich auch kaufen darf, aber das ist auch kein Muss.
Ja, und wenn angenommen, es ist irgendwas dabei, wo du sagst, also das ist eigentlich ganz was Tolles, ist aber tatsächlich richtig so wertvoll, da kenne ich eher jemand anderen, der daran interessiert wäre. Würdest du das dann auch so sagen? Oder würdest du da sogar einen Kontakt herstellen? Oder wie?
Also, sowas gibt es nicht.
Sowas gibt es gar nicht.
Nee. Weil, wenn ich ja weiß, wer daran Interesse hätte,
dann
bin ich natürlich auch Händler und sage, okay, ich kaufe es ab, weil ich ja schon einen Kunden vielleicht im Hinterkopf
hast.
Das ist natürlich das Wissen, was man als Händler hat, das Handling
toll.
Und wovon man ja am Ende auch profitiert und lebt. ne, ist das, dass man einfach seinen Kundenstamm hat.
Ja.
Und dann kaufe ich es natürlich gerne ab und versuche dann noch ein bisschen mehr zu bekommen.
Läuft
so funktioniert der Handel.
Läuft das letztendlich im Fernsehen? Ich muss doch mal wieder auf das Fernsehen zurückkommen.
Ja. Ja, ja.
Eigentlich auch so, dass wenn ihr da Gegenstände erwerbt und manchmal sind die ja tatsächlich höher als die, was ihr da ausgibt, als die Expertise gewesen ist, dass man das dann aber macht, weil man denn dann, also entweder so schockverliebt ist, dass man sagt, ich will es für mich haben, obwohl die Bude schon überläuft, oder weil man im Hinterkopf jemanden hat, wo man genau weiß, ha.
Richtig. Also ich glaube, es ist dreierlei. Zum einen sind wir auch alle, oder jeder hat sein Sammelgebiet. Bei mir ist zum Beispiel alles, was mit naturhistorischen Dingen zu tun hat, also alles, was in ein Naturkundemuseum gehört, das sammle ich.
Ja.
Das finde ich total spannend. Ich bin sehr naturverbunden und mag das sehr. Und wir haben da also auch so, zum Beispiel für die Schule gibt es so Modelle, die man angefertigt hat um 1880, 1900 von Pflanzen, von Tieren.
Ja.
Sowas sammle
ich.
Oder schöne Literatur. Jetzt habe ich letztens ein Buch gekauft über Kraniche aus dem 19. Jahrhundert.
Toll.
Solche Sachen. Das sammle ich.
Ja.
Dann gibt es natürlich den Fall, dass wir, wenn wir im Fernsehen sind, haben wir ja potenziell 3,5 Millionen Menschen, die das sehen.
Ja.
Das ist natürlich richtig gut. Wir haben jeden Tag, glaube ich, 3,5 oder 3 Millionen auf jeden Fall, die Baris Ferraris schauen. Das ist wirklich enorm. Deswegen geht man manchmal auch noch etwas höher, weil man sagt, okay, jetzt sehen das hier 3 Millionen Menschen. Ja. Irgendjemand wird wahrscheinlich den Hörer in die Hand nehmen und mich
und anrufen und sagen,
möchte
ich will
das haben.
Nicht zu fassen.
Ja.
Oh, ist das spannend. So, jetzt. Also, ich muss dich unterbrechen, weil sonst kriege ich ja hier meine halbe Stunde. Die läuft mir ja davon und ich erfahre gar nicht alles.
Das ist normal.
Wenn ihr da diese Sendung aufzeichnet, wisst ihr im Vorfeld, was denn da kommt?
Nein.
Oder gar nicht? Das ist auch für euch so. Surprise, surprise.
Die Experten können sich einlesen.
Ja.
Die bekommen vorab Bilder, die bekommen vorab ein paar Informationen, zumindest das, was man auf den Fotos erkennen konnte.
Ja.
Sehen die Objekte aber auch erst zum ersten Mal am Set direkt und müssen dann gegebenenfalls die ganze Expertise neu machen, weil es dann doch vielleicht eine Fälschung ist oder sonst
oder,
was.
Oder
es kommt was ganz anderes raus.
Mhm.
Aber wir Händler, wir wissen gar nichts.
Ihr müsst aus der hohlen
Hand. Also alles ist auch bis zum letzten Moment abgedeckt oder wir müssen uns umdrehen, wenn irgendwas Großes aufgebaut wird, damit wir wirklich erst, wenn die Kamera läuft, das sehen.
Wie spannend. Spannend.
Das ist ja wie im normalen Leben. Bei dem Schätztag weiß ich jetzt auch nicht, was kommt. Oder bei Schätztagen generell weiß ich nicht, was kommt.
Ja.
Und muss mich dann auf alles einstellen.
Das ist total spannend. Also tatsächlich muss man mal dazu sagen, also hier für Göttingen hat es nur deshalb geklappt, weil der Jörg Sternberg, der ja hier die kleine Score Gallery im Papendiek hat, dich kennt.
Ja.
Schon länger.
Ja.
Und dann hat er irgendwann, habt ihr telefoniert und er hat gesagt, oh bitte, 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 komm nochmal nach Göttingen und mach mal. Und du hast gesagt, na klar, mach ich doch gerne, oder?
Ja.
Ungefähr so? Darf ich mir das
so
vorstellen?
Ich glaube, er hat ein paar Jahre gebettelt.
Ach, so lange doch. Oh.
Ich habe ihn warten lassen.
Und dann musste ich gar nicht so lange betteln, dass du auch zu mir kommst. Also,
genau.
Ich muss
wenn,
sagen,
dann
danke, danke, danke.
Ritt, ne? Aber ich habe halt auch wirklich einen straffen Terminplan.
Das kann ich mir
und
vorstellen.
Und mit mir Termine auszumachen ist nicht
eine
so ganz einfach.
Mhm.
Vor allem platze ich einfach vor Angeboten, auch aus allen Nähten und alle wollen in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, wollen, dass ich zu ihnen komme und die Schätze begutachte. Und das geht natürlich auch immer mal vor, aber wir haben einen Termin gefunden und
aber nicht nur das, also du bist ja sowieso auch sonst im Fernsehen sehr gefragt, ne? Also du warst schon beim Kölner Treff, beim NDR Talk.
Nee, Kölner Treff noch nicht.
Stern-TV.
Stern-TV
glaube ich
auch schon, richtig.
Ne? Also du hast ja schon bei ganz vielen unterschiedlichen.
Letztens, wer weiß denn sowas, das war
so,
auch cool.
So, ne? lauter solche, die klopfen ja auch noch an und sagen,
das ist so. Also man muss gar nichts machen, der Terminplan, der füllt sich von selber.
Das ist toll. Ich hoffe, du genießt das richtig.
Ja.
Was der ein oder andere vielleicht nicht weiß, ist, neben deiner Leidenschaft fürs Klavierspielen, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Eigentlich sind es zwei, aber ich würde sehr gerne eher auf das Buch Der Schatzsucher zu sprechen kommen.
Ja.
Das
war 2016.
Ist nicht zu fassen. Meine Güte.
Ja, schon wieder 10 Jahre her. Wahnsinn.
Dabei bist du noch so jung. Du bist gerade so alt wie mein zweitältester Sohn. Oh Gott, ich darf nicht drüber nachdenken, Leute.
Ja, das Buch habe ich eigentlich geschrieben, weil immer wieder Leute gefragt haben, wie ich denn dazu gekommen bin.
Ja.
Und wie das überhaupt funktioniert mit damals dann 24.
Mhm.
so viel Fachwissen mitzubringen und die Expertise zu haben, solche Dinge zu kaufen.
Ja.
Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil das einfach das ist eine spannende Lebensgeschichte, glaube ich. Da erfährt man sehr viel über Kindheit, das Aufwachsen, wie das ist, mit Antiquitäten, Eltern groß zu werden in denkmalgeschützten Häusern, die vorm Verfall gerettet werden, wie das ist, auf einer Großbaustelle groß zu werden, mit einem Bruder. Und und dann auch, dann nehme ich auch die Leute mit auf die Reise.
Ja.
Und wir fahren in Haushalte.
Toll.
Wo ich dann irgendwas Schönes gekauft habe und beschreibe, wie ich das mache, wie ich rangehe, an was ich denke. Schön. Und dazu gibt es immer noch schöne Tipps und Tricks für Laien, damit man sich auf dem Flohmarkt, auf dem Trödelmarkt zurechtfinden kann und vielleicht auch das ein oder andere Schnäppchen machen kann.
Ja, so. Vorhin hast du so nebenbei erwähnt, ja, also ich persönlich mag ja sehr gerne eben auch Tiere und so weiter.
Ja.
Wobei ich habe vergessen, du hast auch ein Theaterstück irgendwann mal geschrieben.
Och, das
ne?
ist aber
wie lange ist das
da war
denn
ich
14. her? Ach Gott, jetzt es wird ja immer schlimmer hier.
Mensch, ist auch nie fertig
liebe Hörerinnen
geworden.
Und Hörer, das ist doch nicht zu fassen.
Ey,
Was habe ich denn hier für ein Promi sitzen? Das ist ja unglaublich.
Ich war sehr literaturbegeistert, bin es auch heute noch.
Ja.
Und habe dann, wir haben in der Schule Schiller gelesen.
Mhm.
Kabale und Liebe.
Mhm.
Und dann habe ich ganz viel von Schiller gelesen und dann bin ich auf Goethe gestoßen und habe dann im Stil von Schiller und Goethe, war dann so angetan, dass ich in dem Sprachstil damals ein Theaterstück über die Pest in Europa geschrieben habe. Warum, weiß ich auch nicht, aber es hat Spaß gemacht.
Ja. So. Es gibt da noch etwas, was dir besonders am Herzen liegt und das sind Tiere und die Wildnis und was hat es damit auf sich? Das hat aber auch nichts mit Deutschland zu tun.
Doch.
Auch?
Tatsächlich hat mich, also ich finde meine Ruhe und meine Kraft in der Natur.
Ja.
Das ist unheimlich wichtig geworden für mich, weil das Leben ist sehr schnelllebig geworden und sehr viel stürzt auf mich ein und ich brauche immer wieder Zeit zum Resetten.
Ja.
Ich war geschäftlich in Afrika 2016.
Da wollte ich hin.
Ja, und habe dort einen Haushalt leer, oder ausgeräumt, leergeräumt kann man fast sagen, von jemandem, der, das ist ein Deutscher gewesen, der hat in Afrika gelebt, wollte dann aber wieder zurück nach Deutschland. Da waren ganz tolle Antiquitäten.
Ja.
Wir haben die in Container gepackt und dann verschifft und wir waren 2 Wochen da, oder ich war 2 Wochen da und habe dann aber nur 2 Tage fürs Geschäft genutzt. Den Rest der Zeit haben wir Safari gemacht und Afrika besichtigt. Das war wirklich wunderschön. Und ich habe da aber gemerkt, dass ich unbedingt mehr erfahren möchte und habe dann ein paar Jahre später die Ausbildung zum Safari-Guide gemacht.
Ja.
Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Da lernt man alles von der Pike auf, was man wissen muss in Afrika, um sich zurechtzufinden.
Ja.
Speziell für das südliche Afrika habe ich das gemacht.
Ja.
Und da ich auch kameraaffin bin und habe dann sehr, also nicht nur vor der Kamera, sondern auch mit der Kamera zu fotografieren, habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, ob ich ein Buch machen möchte, ein Bildband, weil da sind sehr, sehr schöne Bilder entstanden während der Ausbildung. Bin dann mit meiner Freundin noch mal 2 Monate durch Südafrika, Botswana, Simbabwe und so weiter gefahren.
Wahnsinn.
Und wir haben Aufnahmen gemacht und haben dann diesen Bildband zusammen rausgebracht.
Ja.
Das Besondere ist, man kann nicht nur Bilder sehen, sondern auch Videos.
Ach.
Die hat alle meine Freundin gedreht und dann erwachen diese Bilder sozusagen zum Leben.
Ist das schön.
Und das ist eine große Leidenschaft für mich. Aber ich muss sagen, seitdem ich diese Ausbildung gemacht habe in Afrika, kam ich zurück und habe gemerkt, in Deutschland kenne ich mich gar nicht so gut aus mit der Natur.
Aha.
Und jetzt ist meine Liebe für die deutsche Natur noch umso größer geworden. Oder sagen wir mal, für die europäische.
Ja.
Die europäische Wildnis, die wir noch stellenweise noch haben, die ist so groß geworden, dass ich die jetzt wirklich immer wieder regelmäßig entdecken möchte.
Ach, toll.
Ja.
Also dabei hättest du das ja eigentlich von klein auf können, insbesondere wenn man
total
der Räuber irgendwo wohnt.
Aber
und
irgendwann kommt dann Schule, dann kommt Beruf,
dann
kommen Antiquitäten, dann beschäftigt man sich nur noch damit und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, Moment, es gab mal noch mehr als das, lass doch mal zurückblicken. Und dann habe ich mich wieder damit beschäftigt.
Ja, also dieses, da gab es noch mehr, das bei dir ist das, da gibt es ganz viel und da weiß man gar nicht, wo man so richtig anfangen soll.
Ja, das stimmt.
Du bist,
ich glaube, da kommt auch noch was.
Also im wahrsten Sinne.
Man darf
Sinn
nie aufhören, sich selbst zu erfinden.
So. Du bist
und
also so ein sehr, in Anführungszeichen, bunter Vogel, weil eigentlich bist du nicht bunt, ne?
Ich war sehr bunt, obwohl eigentlich eher schwarz. Ich war halt so auch in der Gothic-Szene unterwegs und sehr dunkel immer angezogen.
Ja.
Mittlerweile, gut, heute trage ich schwarz, aber mittlerweile habe ich auch sehr viele bunte Dinge in meinem Kleiderschrank.
Ja.
Und bin auch nicht mehr in dieser Szene unterwegs, so richtig. Das hat mich geprägt, aber das war auch schön. Aber irgendwann ist das auch ausgelebt, dann kommt was Neues.
Alles hat seine Zeit. Ne? So, und überall schnippert man mal rein. Ja. Und
das bereichert einen.
Und definiert sich wieder neu und erfindet sich wieder neu. Ich bin so gespannt, was du noch alles machst, weil, wie gesagt, du bist ja einfach noch wirklich so jung, dass ich denke, hast du jetzt schon direkt was vor Augen, wo du sagst, und das findet jetzt in nächster Nähe statt, worüber du schon reden darfst oder willst?
Es gibt sehr einschneidende Veränderungen, definitiv, ab Ende Juni. Mhm. Aber was das ist, das sage ich noch
nicht. Das verrätst du noch nicht.
Nein.
So. Na gut, aber es gibt einschneidende Veränderungen, das ist ja schon mal.
Ja.
Es gibt, es ist
da kommt
natürlich
ein ganz neuer Lebensabschnitt auf mich zu. Definitiv.
Das ist natürlich wieder spannend und ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer dann immer ordentlich gucken und googeln und sagen, was ist denn jetzt bei dem, was ist denn da jetzt, was hat das mit seinem Beruf zu tun, ist es privat irgendwas, jetzt sind wir aber ganz neugierig.
Ja, ich lasse das offen.
Das ist auch genau richtig so, wir können zwar alles essen, aber wir müssen nicht immer alles wissen und wir sollen auch gerne neugierig bleiben. Und diese Neugier, die treibt dich und deine Familie tatsächlich nur in ganz Deutschland umher auf den Flohmärkten oder geht ihr auch irgendwo über die Grenzen?
Ja, Frankreich, Belgien, Polen, Deutschland und manchmal auch Österreich kommt auch dazu, also mit Messen und so, auch Österreich.
Ja. Ups. Das heißt, eigentlich seid ihr irgendwie permanent unterwegs.
So ist es. Eigentlich nur im Auto. Viel im Auto.
Aber
ist okay. Ist schön. Man sieht viel, man lernt Land und Leute kennen und das ist toll.
Ja. Ja. Ja, sogar so kleine Radios wie das Stadtradio Göttingen. Ne?
Genau.
So. Ne? Ja, du bist ja nur ganz große
schön.
Studios und tolle Studios gefüllt und
nein,
tolle Kameras. Und umso schöner ist es wirklich, dass du uns hier die Ehre gibst und hier ein halbes Stündchen für mich erübrigst.
Sehr gerne.
Um mal so ein bisschen von deinem Werdegang zu erzählen und zu sagen, das war einfach. Man muss es doch einfach sagen. Also dieses Casting und dass du dann da angenommen worden bist, hat im Grunde genommen eigentlich deinen Lebensweg jetzt letztendlich bestimmt.
Ja. Und ich hatte bei dem Casting, als das soweit war und ich die ersten Sendungen bei Bares für Ras gedreht habe, hatte ich nichts. Ich hatte kein Geld. Mhm. Ich hatte zwar eine Familie.
Ja.
Ich habe mir einmal Geld geliehen bei meinen Eltern.
Ja.
10.000 Euro.
Ja.
Die habe ich zurückgezahlt und seitdem mache ich einfach mein Ding mit dem eigenen Geld.
So.
Das ist ganz wichtig. Meine Eltern haben das nie gemacht, uns zu füttern, sage ich mal. Also voll Geld reinzupumpen, das ist nämlich genau falsch.
Ja.
Sondern die haben gesagt, hier hast du 10.000 Euro und wenn du ein guter Händler bist und wenn du was gelernt hast, dann machst du daraus einfach mehr. Damit kann man viel anfangen und das ist ein super Startkapital.
Wow.
Und ich habe daraus mehr gemacht.
Ja. So, also, das muss man erstmal hinkriegen. Alles richtig gemacht, auch deine Eltern kann ich nur beglückwünschen, natürlich zu dem tollen Sohn oder den tollen Söhnen. Dein Bruder ist unter Garantie, ganz genauso toll, nur nicht so viel in der Öffentlichkeit wie du.
Das stimmt, und darüber auch sehr dankbar.
Aha.
Ja, ja, es ist schon okay, wenn einer in der Familie bekannt ist und das trägt. Für die anderen ist das dann immer so, die lehnen sich entspannt zurück, sage ich mal. Aber es ist schön, man hat immer Unterstützung und Rückenhalt in der Familie, das ist wichtig.
Ja, ich weiß gar nicht so genau, wie ich dir das so sagen soll, aber unsere Plauderzeit ist eigentlich irgendwie schon
okay.
Zack.
Hat sich angefühlt für 5 Minuten.
Das ging jetzt rubbel die Katz irgendwie, ne? Und das, obwohl dein Leben so voll gefüllt ist mit so viel, wir haben ja jetzt nur so die letzten 13 Jahre, ein kleines bisschen mehr schon nochmal beleuchtet, aber immerhin. Dürfen sich denn die Hörerinnen und Hörer weiterhin darauf freuen, dass du auch noch weiter bei Bares für Rares bist?
Ja.
Das schon,
alles andere,
das
was im Internet
noch.
Steht oder so, das ist alles Fake News.
Ach,
das ist alles KI-generierter Mist. Der stimmt nicht. Das sind ja ganz viele totgesagt. Auch ich und Horst und so weiter. Das stimmt alles nicht. Und auch keiner hört auf. Wir drehen weiter. Die Sendung läuft noch viele Jahre, hoffe ich.
Ja.
Und ich bin nach wie vor dabei.
So, apropos, das müssen wir jetzt noch abschließend machen. Kann sich denn jeder bei euch bewerben und wie muss er das machen? Muss er dann schon vorher sagen, ich hätte dieses Schätzchen und schickt dann Bilder? Wie funktioniert das?
Das funktioniert über eine Website, die man erreicht über, man muss glaube ich bei Google eingeben, Bewerbung Bares für Rares.
Ja.
Und da gibt es eine Bewerbungsseite,
ja,
mit einem Formular.
Ja.
Da kann man Bilder anhängen, da schreibt man,
aha,
was man weiß, wer man ist und so weiter.
Ja.
Und dann wird das ausgesucht von Kunsthistorikern,
ja,
die nicht die Experten sind. Also
ja,
unsere Experten machen das auch, aber wir haben
ja
nochmal extra Kunsthistoriker, die im Büro sitzen,
mhm,
und den ganzen Tag E-Mails für Bares für Rares beantworten.
Oh Gott, oh Gott,
und
ja,
die Sachen schon mal aussieben. Genau. Es kann aber tatsächlich auch eine Weile dauern. Man darf nicht den Sand in den Kopf stecken, hätte ich fast gesagt.
Genau,
wenn keine Antwort kommt. Aber
genau,
es kommt immer eine Antwort. Es kann nur manchmal,
ja,
ein bisschen dauern. Es,
ja,
ist halt sehr, sehr viel.
Und es kann eben auch ewig dauern, ob man denn dann vielleicht eingeladen wird,
nee,
oder
wenn,
auch
wenn
nicht.
Nee, wenn man einmal ausgesiebt wurde sozusagen und das,
ja,
was ist, dann wird man auch sehr schnell eingeladen.
Ach, das ist ja toll.
Ja.
Vielleicht möchte ich.
Muss natürlich immer, es ist ja viel hinter so einer Sendung. Ist ja immer viel hinter so einer Sendung, was man nicht sieht.
Ja.
Und das zum Beispiel Sendungsbau, dass man dann eben auf die Zeit warten muss, wo dieses Objekt dann auch,
ja,
in den Kontext der Sendung passt und so.
Ja.
Aber das geht eigentlich alles innerhalb von 3 Monaten, sage ich mal.
Also du hast heute ganz wunderbar in den Kontext meiner Sendung reingepasst, lieber Fabian. Ich möchte mich
Vielen
bei
Dank.
Dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine große Freude.
Mir
und
auch
eine noch größere Bereicherung, einfach mal so einen tollen jungen Menschen zu erleben, der so erfolgreich ist, mit so viel Spaß und Leidenschaft seiner Arbeit nachgeht. Das würde ich mir für ganz viele junge Menschen wünschen.
Ja.
Ich glaube, wenn man mit so viel Liebe und Freude seiner Arbeit nachgeht, dann ist es auch keine Arbeit, sondern dann ist es einfach wirklich auch Spaß.
So ist es.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Spaß können Sie auch außerhalb der Plauderstunde haben, wenn Sie denn dann immer mal die 107,1 eingeschaltet haben. Wobei, ob die Nachrichten aus der Redaktion Sie wirklich immer so erfreuen, ich weiß es nicht. Sie sind auf alle Fälle aus ganz Südniedersachsen und da sind Sie immer auf dem Laufenden. Wenn Ihnen das nicht so gefällt und Sie sagen, ach, mir reicht eigentlich so einmal am Tag das Wichtigste, abonnieren Sie doch gerne unseren WhatsApp-Kanal, der ist kostenlos und Sie werden dort täglich auf den neuesten Stand der Dinge gebracht. Ich persönlich würde mich total freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschalten zu Martinas Plauderstunde kurz und gut. Bleiben Sie bis dahin gesund und bleiben Sie vor allen Dingen interessiert. Ich freue mich sehr auf Sie. Ihre Martina Frigge-Filbier.